Kapitel 28. »Und du wirst sehen«, hatte Karl Ludwig zum Abschluss jenes Telefongesprächs gesagt, »als nächstes wird deine unendliche Geschichte verfilmt.« Kaum zwei Wochen später war es soweit. Dieter Geißler, ein noch junger, für seine Arbeit brennender Produzent, tauchte mit einem jungen Anwalt namens Klaus Kähler in Genzano auf und unterbreitete ein Angebot für die Filmrechte. Michael konnte nicht verhehlen, dass der Gedanke ihn in Erregung versetzte. In seinen Jahren als Filmkritiker hatte er sich in das Medium verliebt, ohne den Blick für die Gefahren zu verlieren. Film konnte alles vereinen, wenn er wollte. Musik, Malerei, Poesie. Er konnte die Stärken der Kunstgattungen verschmelzen und über sich hinauswachsen lassen. Dass dies selten der Fall war, war in Michaels Augen kein Argument. Es sprach sich auch niemand gegen die Zubereitung von Herzoginkartoffeln aus, nur weil die meisten Leute sie zu Brei zerstampften. Die Gespräche mit Dieter Geißler und Klaus Kähler überzeugten ihn davon, dass ein Film in guten Händen sein würde. »Mir geht es darum, den Zauber Ihres Romans in Filmbilder zu übersetzen«, erklärte der Produzent. »Dazu braucht es kein Getöse, kaum Spezialeffekte. Es ist ja alles in Ihrem Buch schon angelegt.« »Das, was mir vorschwebt, ist ein leiser, poetischer, durch und durch europäischer Film.« Michael hätte den Vertragsentwurf am liebsten auf der Stelle unterschrieben, aber Hans Jörg, der selbst Feuer und Flamme schien, gebot Einhalt. »Ich denke, wir sollten das Mitspracherecht, das Sie dem Autor und dem Verlag bei Drehbuch und Regie einräumen wollen, schriftlich festhalten«, forderte er. »Da Sie das Drehbuch erwähnen, ich habe einen ausgezeichneten Mann an der Hand«, sagte Geißler. »Christian Schneider wird für uns schreiben. Sie kennen ihn sicher. Er wird bei Taurus verlegt, sowie Friedrich Weinreb, den er ebenso wie Sie verehrt.« Michael kannte Schneider in der Tat. Gut genug, um zu wissen, dass seine Geschichte bei ihm in den besten vorstellbaren Händen war. »Schneider will ausdrücklich das herausarbeiten, was Ihnen wichtig ist«, fuhr Geißler fort. »Den berührenden Kern der Geschichte. Auf pompöse Bildwerke können wir verzichten, denn an den Bildern, die Ihre Leser im Kopf haben, soll ja nicht gerüttelt werden.« Ehe Michael etwas hätte vorbringen können, meldete sich noch einmal Hans-Jörg zu Wort. »Ich denke, wir alle sind von Ihren Ausführungen sehr angetan, Herr Geißler. Lassen Sie uns diese Klausel dennoch ausdrücklich in den Vertrag aufnehmen. Meine Frau ist Richterin, ich bin da familiär vorbelastet und wir wissen doch alle, was man schwarz auf weiß hat, braucht man nicht im Kopf zu haben.« Dieter Geißler hatte nichts dagegen und der Vertrag wurde entsprechend aufgesetzt. Ein verwegener Traum machte sich auf den Weg zur Verwirklichung. Aus dem Zauberbuch würde ein Zauberfilm werden. Das Drehbuch, das Michael im frühen Herbst zugestellt bekam, war nicht von Christian Schneider verfasst, sondern von einem Autor namens Hans W. Geißendörfer, dessen Name Michael schon gehört hatte, mit dessen Arbeit er jedoch nicht vertraut war. Er las das Buch gemeinsam mit Ingeborg. Anfangs sprachen sie während der Lektüre noch über diese oder jene Dialogzeile, doch mit jeder Seite, die sie umblätterten, wurden sie stiller und zum Schluss verstummten sie ganz. »Ich finde es nicht gut«, zog Michael einigermaßen erschlagen sein Fazit, als sie am Ende angelangt waren. In seinem Magen ballte sich etwas, das sich wie Scham anfühlte, als wäre er für die flachen Dialoge, die effekthascherischen Bilder, die man aus seinem Roman gemacht hatte, verantwortlich. »Nicht gut?« Ingeborg blies Zigarettenrauch in die Luft. »Wir schicken es auf der Stelle zurück. Gott sei Dank hat Hans-Jörg uns ja abgesichert. Dieses Machwerk ist inakzeptabel.« Sie steckte das Drehbuch zurück in den Umschlag, in dem es angekommen war, überklebte die Adresse und fuhr das Paket zur Post nach Genzano. Zwei Wochen später erfolgte der Anruf einer Dame, deren Namen Michael nicht richtig verstand und deren Funktion nie genannt wurde.